Herzlich willkommen zurück zum Bird Gang Pound of dem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Abenteuern der Bird Gang. Hier sind Falk, The Incredible Hulk, Pommer.
Hallo.
Maxi, Vince Raven, Rabe. Und die unglaubliche, einzigartige Isabel Heberer, ihres Zeichens mehrfache deutsche Meisterin der Junioren, Vize-Europameisterin und Treppchenstürmerin der Weltmeisterschaften. Wir werden heute reden über Wettkampf, Wettkampfvorbereitung und alle Informationen, die ihr braucht für einen ersten Wettkampf. So, herzlich willkommen.
Das haben wir jetzt natürlich nicht gehört, sondern nur unser lieber Maxi, der hat nämlich die Kopfhörer hier. Wir sind in Berlin, in den heiligen Hallen des Herrn Maximilian Vincent Raven
Rabe. In meiner Kemenate?
Wo erreiche ich dich denn? Ja, wir sind hier in Berlin und haben hier ein wunderschönes Wochenende verbracht und haben uns gedacht, wir nutzen die Chance, wir greifen die Gelegenheit beim Schopfe sozusagen
oder
beim Skrotum und nehmen hier wirklich mal High Life gegenüber sitzen zusammen auf. Und da ich ja höchst selten alleine reise, dachten wir, wir nutzen die nächste Gelegenheit und holen uns hier eine medaillengeschmückte Weltelite-Athletin in den Podcast dazu, um uns die ein oder andere Erfahrung von vor Ort der großen internationalen Wettkämpfe einzuholen. Und deshalb sitzt hier die große, also eher im metaphorischen Sinne große, die einzige Clara Isabel Heiberer.
Heiberer, bitte.
Heiberer.
Aber bevor wir darauf eingehen und uns ihrer rühmlichen Leistung widmen, will ich dich noch kurz fragen, Falk, wie war dein Training?
Wo erwische ich dich denn? Ja, also mein Training in der letzten Woche lief eigentlich ganz in Ordnung. Ich durfte mich ja dann langsam wieder in meinem Home Gym einfinden, also nicht wie bei dir hier im High Performance Center Home Gym, sondern in meiner gewohnten Umgebung. Und das war sehr, sehr angenehm, weil ich mich jetzt nicht mehr so sehr darauf verlassen musste, irgendwo drauf zu pokern, die Geräte zu bekommen, die ich brauche, oder mit ordentlichem Equipment zu trainieren, sondern ich konnte mich einfach wie gewohnt an den Sachen, die im Strong Iron Power Gym, deren T-Shirt ich übrigens gerade trage, zufälligerweise, konnte ich mich dann da wieder abarbeiten, und das war sehr angenehm, und ich konnte meinen Trainingsplan einfach wieder normal durchziehen und musste das auch nicht so komisch schieben, weil wir da irgendwelche Delays hatten in unseren Flügen und musste dann irgendwie 4 Tage am Stück trainieren, sondern ich durfte einfach mal wieder ganz gewohnt durchflexen, ja, wie man hier im Fachjargon sagt. Und das lief angenehm gut. Ich bin zufrieden mit, also den Umständen entsprechend zumindest. Und ja, ansonsten geht's mir gut. Mein lieber Max, wie ist es denn bei dir?
Ich freue mich, dass deine Knie wieder halten. Bei mir macht's der Rücken gerade aktuell. Ich habe angefangen, ein bisschen mehr Volumen jetzt mal zu pushen und habe den guten alten Anfängerfehler gemacht.
Ja, früher, da habe ich das ja locker gemacht. Du machst das jetzt einfach auch.
Und aber jetzt mit Mitte 30.
Man wird ja auch nicht jünger. Und ich habe den Fehler gemacht, mich nicht zu langsam reinzusteigern. Habe dann langsam schon gemerkt, dass der Rücken schon in Woche 2 ein bisschen zwickt. Und aber jetzt nichts Schlimmes. Habe gemerkt, der Muskelkater ist ganz schön, ne, kommt halt an. Und dann musste ich auf einmal einen Hebetag, glaube ich, oder einen SPD-Day, musste ich leider aussetzen, weil ich gemerkt habe, jetzt ist doch, fühlt sich das ein bisschen zu schwer an. Den Montag drauf bin ich dann aber ins Gym und konnte auf einmal übelst die Leistung abrufen. Ich habe hab gelacht beim Warm-up und dachte so, hey, das kann nicht stimmen. Ich muss mich verzählt haben. Und wollte schon so antäuschen, wie ich mit 120 so hochspringe, weil es so leicht angefühlt. Übrigens nicht schlau, muss ich nachher feststellen. Danach habe ich auch wirklich 170 auf dem Vierer, das war so wie, ja, okay, ein nettes Warm-up. Und dann habe ich 160 auf dem Achter gebeugt, was auch entspannt ging und für mich auch ein PR war, so ein Rap-PR. Den nächsten Tag hatte ich unglaubliche Schmerzen im hinteren Rücken. Vielleicht hätte ich das nicht mit dem Wippen und Hochbringen. Danke. Also, es war dann doch ein bisschen viel und jetzt musste ich erstmal ein bisschen zurückfahren und langsam wieder reinkommen. Aber ich habe gesehen, es funktioniert einfach, wenn ich das Volumen halt ein bisschen hochpushe. Ich muss mich halt wieder langsam reinarbeiten. Und das werde ich jetzt die Woche wieder reinstarten.
Deine Rückenprobleme, wo hast du die? Also ich habe es ja auch immer
untere
mal.
Untere Rücken.
Aber so irgendwie einseitig oder direkt an der Wirbelsäule liegend? Oder?
Nee, schon relativ zentral. Und ich merke es dann halt beim Vor- und Zurückbeugen. Ich habe auch gemerkt, ich habe doch noch einen deutlichen Hip-Shift und werde jetzt mal ein bisschen an meiner Mobilität auf der einen Seite arbeiten, damit ich da besser in Position im Loch komme. Und ich denke einfach, also wie gesagt, ich habe früher auch ähnliches Volumen bewältigt. Ich denke, ich muss mich langsam wieder reinarbeiten und vorsichtig einen Satz pro Woche und dann erstmal sacken lassen, wenn ich merke, das ist fordernd. Aber
ja, ich hab das Problem ab und zu mal irgendwie so rechtsseitig dann, so im Übergang zum Glut.
Vom Rücken aber.
Vom Rücken. Ja. Und da, ja, also das habe ich auch häufig, wenn ich ein bisschen zu viel Volumen habe. Und wenn meine Glutes einfach so über die Woche ein bisschen zu viel Volumen akkumuliert haben und auch zu viel Intensität. Also Hip Thrust zum Beispiel habe ich ja relativ schwer. Und wenn ich das nicht so, wenn ich mich dann nicht wirklich drauf konzentriere, meine Regeneration in den Griff zu kriegen, dann schießt mir das schon gerne mal an unter den Rücken. Aber das habe ich zurzeit zum Glück nicht.
Ja, also ich denke, ich werde ein bisschen eine Instabilität haben beim Beugen, dass ich ein bisschen Buttwink habe und dann über das Volumen mit viel Gewicht. Das macht sich dann bemerkbar, wenn man dann nicht resilient ist. Aber da arbeite ich jetzt weiter. Aber ich bin ganz zuversichtlich.
Ach, das ist so schön. Das ist so schön.
So, zuversichtlich, um bald dann auf dem Wettkampf Bestleistung zu bringen. Und jetzt fragen sich bestimmt...
Mit Bestleistung kennt sich unser heutiger Gast ja extrem gut aus. Nein, wir haben ja, wie gesagt, einfach mal die Gelegenheit genutzt, heute hier uns alle zusammenzusetzen. Und Max und ich, wir haben ja letzte Woche schon so grob abgeklärt, dass wir so ein bisschen über Game Day Coaching eigentlich sprechen wollten und haben ja in der 0. Folge angekündigt, dass wir die WM und EM ein bisschen recappen wollen. Und na, ich meine, wer bietet sich da besser an als die Person, die da mitgemacht hat? Uns da ein bisschen zur Seite zu stehen mit Stimmkraft, Stimmgewalt. Und deshalb wollen wir heute zum einen mal so die Vorbereitungen auf einen ersten Wettkampf durchsprechen, also worauf man so achten dürfte, wenn man sich jetzt überlegt hat, hey, ich möchte jetzt mal meinen allerersten Powerlifting-Wettkampf machen. Was brauche ich dafür eigentlich? Was muss ich trainingstechnisch beachten? Was muss ich ernährungstechnisch grob beachten? Ernährung kriegt ja bei uns auch nochmal eine eigene Folge. Und dann werden wir das alles mal so ein bisschen in Kontext stellen zu, wie ist das jetzt eigentlich auf der großen internationalen Bühne zu stehen? Was läuft da anders? Worauf wird da expliziter geachtet? Ist da was strenger? Ist da was weniger streng? Blablablub. So.
Ja. Und dann wollen wir erstmal unsere Gästin hier sich vorstellen lassen. Isa, herzlich willkommen. Erzähl doch mal was über dich. Wie lange machst du schon Powerlifting? Trau dich ans Mikro.
Ja, hey, ich bin Isa. Genau. Für mich ist es das erste Mal, dass ich überhaupt hier gerade so sprechen darf. Ich mache tatsächlich Powerlifting noch gar nicht so lange. Es sind, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr als 2 Jahre. Ich habe damals angefangen im McFit, wo ich auch gearbeitet habe und habe mir da dann einen Plan von Pascal gekauft und habe da ja einfach so ein bisschen vor mich hin trainiert. Und hatte dann meinen ersten Wettkampf im April 2022, die LM in Sachsen. Genau. Und dann führte eins zum anderen. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin da außer Wertung gestartet, weil ich keinen Verein damals...
Weil es nicht nötig hat, sich auf so einem Popelwettkampf bewerten zu lassen.
Ja, genau. Ich bin in Hamburg im Verein, obwohl ich in Leipzig wohne und bin deswegen aus der Wertung gestartet. Deswegen habe ich den Wettkampf leider nicht gewinnen können. It's a hard knock life.
Aber dann hat es ja nicht lange gedauert, bis dann die ersten größeren Erfolge kamen.
Ja, danach bist du ja dann direkt auf eine, also nicht direkt, aber im November des Jahres... Nee, September?
Ich bin erstmal zum Bending Bars gefahren, habe beim Bending Bars mitgemacht, bin da Zweite geworden und bin dann, ich glaube, 4 Wochen später auf der Junioren-DM im September 22 gestartet.
September war's.
Genau. Genau, und konnte da auch gewinnen und habe mich da darüber gefreut in der 69er-Klasse und bin dann eine Woche später noch in Berlin gestartet zum Raw Meet. Ja, und dann hatte ich in meinem ersten ja, eigentlich Powerlifting ja 4 Wettkämpfe gemacht.
Aber wann war das mit dem Raw Meet? Habe ich da den Livestream gemacht?
Das weiß ich nicht. Das war genau eine Woche nach der Junioren-DM auf jeden Fall.
Ach nee, da warst du. Bist du da gestartet dann? Nee, ne?
Doch, doch, ich bin auch gestartet. Warte mal. Das kann sein. Doch, da.
Du musst dann doch nochmal in mich gehen.
Das war letztes Jahr.
Wir können das aber mal kurz abreißen, wo wir gerade bei diesen verbandsfreien Wettkämpfen sind. Erstmal, glaube ich, um einen groben Rahmen zu schaffen. Wir starten ja hier alle unter dem IPF-Verband, die International Powerlifting Federation. Und in Deutschland hat die nochmal ein Subverband, weil wir Kartoffeln kein Englisch können, haben wir den BVDK, den
Bundesverband Deutscher Kraft-Dreikämpfer.
Ich habe es vorhin extra nochmal gegoogelt und geguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Die Bundesverband der deutschen Kraftkämpfer. Und wenn man jetzt seinen ersten Wettkampf machen will, kann man entweder bei einer Landesmeisterschaft dort starten. Ich glaube, es gibt noch so ein paar extra Cups im Norden.
Ja, der Colonia hat, glaube ich, einen Cup. Der Kassfrau Frankfurt oder so, die machen auch nochmal einen separaten Wettkampf. Ansonsten ist es irgendeine regionale Meisterschaft, halt irgendwas, was gut erreichbar ist und in der Nähe.
Was ihr da halt machen müsst, für solche Wettkämpfe braucht ihr einen getesteten Powerlifting-Verband. Den findet man auf dem Portal auch vom BVDK, glaube ich, gibt es einen Vereinsfinder. Ja. Ihr könnt euch bestimmt da umhören, wo es in eurer Nähe was gibt. Die melden euch dann da an. Ansonsten gibt es natürlich die Alternative für Leute, die wirklich mal reinschnuppern wollen und vielleicht auch ein bisschen lockeres Regelwerk oder wo man halt noch nicht diesen ganzen Vereinszugehörigkeit braucht, gibt es halt verbandsfreie Wettkämpfe, private Wettkämpfe quasi.
Ja.
Da kannst du ja mal, Falk,
was haben wir da? Was haben wir da? Wir haben die, ich gehe mal so ein bisschen chronologisch durchs Jahr. Im Februar war die Team Benchboy Open in Bad Vilbel. Dann gibt es ganz berühmt und schon ganz lange dabei das Bending Bars. Das ist meistens irgendwie so im August, September rum. Dann gibt es das Berlin Strength Raw Meet. Und
Big Bullfight.
Big Bullfight gibt es, stimmt, erst im Mai meistens.
Dann Deadlift Dominations, ist dann halt nur Deadlift.
Ja, stimmt.
Und dann jetzt
oder
Max Out Battle.
Oder Max Out Battle, ja. Da entsprechend. Ja, da ist dann, also das ist dann wirklich einfach nur irgendwie Wettkampf machen, also für, ja, Kraft-3-Kampf sind
es eigentlich Spaß so die. Für den Spaß und die Erfahrung, da kann man sich dann irgendwo qualifizieren damit. Aber genau. Also vor allen Dingen kann man sagen, es ist halt immer echt eine coole Stimmung. Man hat dann auch, obwohl auf den Landesmeisterschaften kommt, auf einmal mal, wo man startet. Ja. Also hier in Berlin-Brandenburg ist die Konkurrenz nicht so hoch. Aber vielleicht, wenn man irgendwo im südlichen Raum in Hessen, da ist da schon eine stärkere Konkurrenz auf den LMs. Ja. Und auf den Privaten hat man dann oft wirklich auch Leute, die das zum ersten Mal machen. Manchmal auch ein bisschen einfachere Bedingungen zum Starten, dass man kein Singlet oder sowas braucht. Bei den Landesverbänden gibt es dann immer ein paar Regeln. Und da ist, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger Rat, dass man sich vorher da das Regelwerk nochmal gut durchliest, mit den Vereinsleitern abspricht, worauf man achten soll. Und wenn man sich dann dort ein bestimmtes Qualifying Total holt, also eine bestimmte Summe dann der 3 Lifts, kann man sich auch qualifizieren für die höhere Ebene. Lisa, erzähl doch mal, wo es dann weitergeht, wenn man eine Landesmeisterschaft die Quali holt.
Wie ist das auf einer DM? Wie kann man sich das vorstellen?
Man müsste ja nochmal differenzieren, dass wir ja noch verschiedene Altersklassen haben. Also wir haben ja die Sub-Junior, also alles, was unter 18 ist. Dann haben wir die Junior, das sind AthletInnen bis 23. Und dann daraufhin kommen dann die Open oder die Aktiven. Bis zu welcher Altersklasse?
Ich glaube 40 oder so. Und dann kommen die Masters 1 und dann bis 50 und dann die Masters 2 und bis 60.
Und so weiter und so fort.
Also für die meisten relevant Aktive ab 23 dann, ne?
Ja. Genau, also ab dem 23. Lebensjahr, richtig. Und da sollte man auch schauen, wenn man halt eine Norm erreichen möchte, dass man halt auch in der richtigen Altersklasse einfach schaut, weil natürlich die Normen da auch angepasst sind, je nach Altersklasse. Ja, und wenn man die Qualifikation hat, dann wird man vom Verein gemeldet. Also man kann sich nicht selbst für die DM anmelden, sondern das macht auch der Verein größtenteils. Und dann darf man zur DM fahren. Die findet einmal im Jahr statt, einmal für die Junioren und Sub-Junior und einmal für die Aktiven und einmal für die Masters. Ja, und ich kann jetzt bisher nur von der Junior-DM und von der aktiven DM sprechen, aber ich muss sagen, es waren beides echt coole Wettkämpfe. Es ging jeweils über 3 Tage, also Freitag bis Sonntag. Und ja,
so, gewonnen halt.
Und dann gewinnt man halt den Spaß. Jetzt ist natürlich noch die weitergehende Frage, wie, das träumen wahrscheinlich viele, die jetzt anfangen mit dem Powerlifting, wie schaffe ich es denn mal irgendwann international auf einer Weltmeisterschaft zu starten? Wie geht dann das voran?
Also erstmal auf einer DM ist es meist so, man hat dann 2 oder 3 Flights und eigentlich so der A-Flight sind meist so die mit dem höchsten Meldetotal. Und in diesem Flight muss man sich dann natürlich beweisen und muss ein Total erreichen, was vom BVDK vorgegeben ist. Das wird auch jedes Jahr angepasst und das ist dann das Total, was zur Kaderqualifizierung erstmal notwendig ist. Daraufhin wird dann im Verband intern entschieden, welche AthletInnen überhaupt aufgenommen werden können, weil natürlich nicht alle AthletInnen, die die Norm geschafft haben, auch automatisch in den Kader aufgenommen werden können, weil es einfach zu viele in den letzten Jahren waren. Deswegen wurden jetzt auch nochmal die Norm so stark angehoben. Genau. Dann kommt man mit viel Kraft und viel Freude in den Kader und muss dann natürlich auch nochmal zu den einzelnen Wettkämpfen gemeldet werden. Das heißt, auch wenn man im Kader drin ist, ist es nicht automatisch die Visitenkarte für den internationalen Wettkampf, sondern da muss man dort auch nochmal von den Bundestrainern aufgestellt werden.
Also erzähl doch mal ganz kurz, wie lief das denn bei dir ab? Also du warst ja im März, April, war ja die aktiven DM und da hatte das Ganze ja so ein bisschen den Startschuss für diese Wettkampfsaison international. Wie lief das denn ab? Also ganz einfach wirklich die Situation, wie hast du erfahren, dass die Möglichkeit besteht, dass du in den Kader kommst? Wie hat sich das dann entwickelt? Wie hast du erfahren, dass du aufgestellt wirst und so weiter?
Also ich habe ja, wie gesagt, im September 22 schon an der Junioren-DM teilgenommen, habe da schon die Junioren-Kadernorm geschafft, habe da auch schon die Kadereinladung bekommen, wurde aber zu dem Zeitpunkt nicht aufgenommen, weil einfach zu viele AthletInnen bereits im Kader waren. Deswegen habe ich die Einladung bekommen, zur aktiven DM mich nochmal vorzustellen, mit dem Ausblick dann in die Kaderaufnahme zu erreichen.
Also wie kriegt man diese Einladung?
Die ganz wurde pragmatisch. Einem ganz pragmatisch auf einem A4-Zettel ausgehändigt. Da kommt jemand zu einem und sagt, hallo, schön, dass du da bist. Du hast ganz schön performt, hier ist ein Zettel. Und wenn du Bock auf Kader hast, dann schreib uns gerne eine Mail. Genau, also relativ einfach, wenn man den Zettel einmal hat.
Und das hast du dann gemacht?
Das habe ich gemacht und wie gesagt, habe dann halt die Rückmeldung bekommen, dass ich vorerst nicht im Kader aufgenommen werden kann. Bin dann aber im April, zur aktiven DM gestartet und hatte da die Norm für meine Gewichtsklasse der 63er, war das damals 455 Kilo, natürlich vor Augen und konnte die dort aber nicht erreichen, habe aber die Junioren-Kadernorm dann geschafft und wurde auch dort wieder angesprochen, dann von Max Eisinger, ob ich noch Lust auf Kader hätte und dass ich mich auch da wieder melden könne. Da habe ich wieder einen Zettel bekommen, habe mich wieder gemeldet und habe dann ein paar Wochen später dann die E-Mail bekommen, dass ich im Kader aufgenommen werde. Genau, und daraufhin folgten dann ein paar Formalitäten über Verträge, NADA-Einschreibung etc. Und dann habe ich, wann waren wir zum TBB-Meet?
Im Juni, Anfang Juni, am 7. Juni oder sowas.
Genau, habe ich dann zu dem Zeitpunkt den Anruf bekommen, dass ich mich doch jetzt möglichst schnell noch für die NADA-Schulung einschreiben soll, um dann zur WM noch starten zu können. Also es sind einige Schritte, die zwischen einem DM-Sieg und einem internationalen Start liegen.
Also es hört sich nach viel Papierkram und organisatorischem Kram an irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass du kriegst eine Kadereinladung, füllst die aus, meldest dich und dann wartest du ab, bis irgendjemand sagt, hey, du wirst jetzt aufgestellt, sondern es ist wirklich, hier, du kriegst jetzt die Kadereinladung, meldest dich und dann haben wir hier verschiedene Verträge, die du unterschreiben musst. Du musst eine NADA-Schulung machen, das ist ja wichtig, wir starten ja hier alle in einem getesteten Verband und da ist eine Organisation, die sich darum kümmert, solche Drogentests durchzuführen.
Die National Anti-Doping Association ist NADA.
Genau. Der Weltverband ist die WADA.
Kannst auch mal übersetzen, bitte.
Und der Marsverband ist die MADA.
Mars.
Was wieder die Frage aufwirft, gibt es in Slowenien eigentlich Fastfood?
Wegen Slow.
Ja. Danke.
Aber bis man zur Weltspitze kommt, muss man ja erstmal seinen ersten Wettkampf absolvieren. Jetzt hat man vielleicht einen gefunden, wo man sich melden kann.
Und ja, also ihr habt ja jetzt eine kleine Auswahl von uns gekriegt, also irgendwelche verbandsfreien oder regionalen Meisterschaften könnt ihr euch ja einfach aussuchen. Ist ja, wie gesagt, auch ziemlich easy, sich dann dort anzumelden. Im besten Fall übernimmt das der Verein für euch, dann wenn ihr regional startet. Und dann gibt's ja aus verschiedenen Perspektiven viele oder einige Sachen, auf die man achten sollte und die man erledigt haben sollte, bevor man dorthin fährt und versucht zu partizipieren. Und die wollen wir jetzt mal ausarbeiten.
Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, bei den ganzen verbandsfreien Wettkämpfen ist es ja meist so, dass auch der Andrang an Leuten, die starten wollen, auch größer ist, weswegen es dann meist zu einem Losverfahren kommt, sodass da leider auch oft Leute abgelehnt werden müssen. Deswegen, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen einfacher, in Landesmeisterschaften reinzukommen, als in Bending Bars oder eine TBW Open. Und was natürlich auch noch wichtig ist, die Startgebühren sind natürlich auch wesentlich höher bei verbandsfreien Wettkämpfen.
Ja. Man kann dazu vielleicht auch noch sagen, erstmal generell, dass es sehr wichtig ist, dass man auch relativ früh vielleicht anfängt, Wettkämpfe zu machen. Also ich glaube, das muss man mit sich selbst ein bisschen vereinbaren. Man muss auf jeden Fall nicht denken, ach, ich muss das gewinnen oder ich muss jetzt einen riesen Beweis anstellen. Weil Wettkampf ist genau wie die drei Übungen an sich ein Skill, den man üben muss. Und selbst wenn man weiß, ich verliere da oder ich werde da nicht so gut sein, sollte man das immer als Training sehen, um schon mal zu wissen, wie ist der Ablauf, wie ist die Atmosphäre, wie reagiere ich mit der Aufregung oder auf die einzelnen Lifts. Also kann ich nur empfehlen, dass man sich dann relativ zeitig, wenn man merkt, man kann das Regelwerk, man kann gültige Lifts ausführen, dass man sich dann irgendwann auch einen Wettkampf sucht. Das macht doch einfach Spaß.
So, was, aber da sind wir schon mal beim Punkt. Was heißt denn gültige Lifts und worauf sollte man dann im Training ganz explizit achten, mein lieber Max?
Ja, wir können ja einfach das mal, es gibt natürlich ein großes Regelwerk und wie gesagt, empfehle ich jedem, sich das vorher durchzulesen und auch mal mit seinem Vereinsleiter vielleicht zu reden. Aber so Sachen, die ich halt sehr häufig sehe, wo ich meinen Athleten dann immer fünfmal das Feuer an den Kopf hämmer, sind so Sachen wie Signale beachten. Also wir haben ja bei der Kniebeuge, reckt man das Gewicht selbstständig aus. Wenn man aufrecht steht, durchgestreckte Beine, durchgestreckte Hüfte, kriegt man ein Startsignal oder Beugesignal. Und dann beugt man halt hoffentlich auf Tiefe. Da müsste die Hüftfalte unter der Kniehöhe sein oder der oberen Bereich des Knies. Also man guckt ungefähr, ob es parallel zum Boden ist oder theoretisch ein bisschen drunter muss es sein, ne? Und dann kommt schon mal das, was ich am häufigsten sehe, was schief läuft. Entweder, dass im Training nicht darauf geachtet wird, dass wirklich tiefer erreicht wird. Das heißt, nehmt euch jemanden, der da guckt und sagt ihm wirklich, sag's mir ehrlich, geht's nicht schön? Weil das sehe ich auch ganz häufig, dass dann Leute sagen, oh, passt. Und dann macht man vielleicht noch einen entspannteren Wettkampf oder einen Mockmeet und alle jubeln, was man schafft. Und dann geht man auf den Wettkampf und bombt auf einmal, weil man nie tief gebeugt hat. Und leider im IPF, also wirklich unter parallel zu kommen, ist schon tief. Und da hilft es wirklich, wenn man sich mal einen kritischen nimmt. Und das zweite ist das Rack-Signal. Ist leider ganz schlimm und ist das Traurigste, was es gibt, wenn jemand wirklich sein PR geschafft hat und dann vor aller Freude das Gewicht rackt wie im Training und auf einmal gibt es drei rote, weil man das Rack-Signal geskippt hat. Das heißt, stellt euch dahin und dann macht einfach nur, was der Kampfrichter euch sagt. Am einfachsten ist es, also die Spotter tragen einen meistens auch ins Rack rein. Das heißt, einfach stehen bleiben und machen, was der Onkel vorne sagt, der Headshot.
Der Onkel, geil. Ja, also ich wollte gerade irgendwas dazu sagen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen grob runtergebrochen, das mit dem nichts beschönigen und so. Es ist immer eine Frage der Kommunikation und dafür können wir gleich mal einen kleinen Werbeblock einschieben, könnt ihr euch auch einen Coach suchen. Hier sitzen gleich zwei am Tisch. Also wenn ihr Bedarf habt an Trainingsplanung, an Feedback zu Technik und Trainingsintensität und Volumen etc. pp., dann schreibt uns gerne einfach eine DM auf Instagram @maxi_producer. Das ist wichtig, mir ist nämlich letztens aufgefallen, dass ich Punkt gesagt habe. Nicht, dass jetzt alle irgendwie an die falsche Person geschrieben haben. Und Falk.incredible. Einfach eine DM mit Hallo, ich will Coaching und dann kriegt ihr alle Informationen von uns. Okay, so viel zur Beuge. Also Beuge oder Squat und Ablegen oder Rack, das sind die zwei Signale. Achtet auf Tiefe, achtet drauf, dass ihr nicht euch irgendwie zwischendurch bewegt mit den Füßen irgendwo hin. Das passiert ja oft, so dass man irgendwie stolpert oder so. ja, nicht zu früh ablegen. Das ist so das Wichtigste.
Und lasst euch Zeit. Also ihr habt ab dem Moment, wo die Hantel ist beladen, gesagt wird, ab diesem Moment beginnt sozusagen euer Versuch. Ihr habt eine Minute Zeit, bis der oder die Head Judge dann euch das Startsignal geben muss oder kann. Und eine Minute darf, genau. Eine Minute ist wirklich lang. Also alle, die schon mal eine Plank gemacht haben, wissen das. Eine Minute ist wirklich lang. Und ihr könnt ganz in Ruhe euer Setup machen. Ihr müsst da überhaupt nicht durchhetzen. Und ja, das kann man auch gut im Training üben. Also lasst euch da echt mal ein Video zeigen und einfach mal schauen, wie lange ihr da braucht für euer Setup.
Nicht aus der Ruhe bringen. Meistens kommt einem auch alles viel langsamer vor und dann guckt man sich das Video an und man sieht, wie man da rausgestolpert ist. Und wir können ja mal, weil sich jetzt noch auf das Training bezieht, worauf man vorher auch achten kann, um diese Regeln halt zu lernen, können wir immer noch mal weitermachen mit den anderen Lifts.
Ja, also das nächste wäre das Bankdrücken. Da ist, das ist kommandotechnisch natürlich das Anspruchsvollste. Ne? Da gibt es nämlich ganze 3 Stück. Auch hier wird selbstständig unracked, könnt ihr euch auch Hilfe geben lassen. Entweder, also je nachdem, auf welchem Wettkampf ihr seid, aber bei regionalen kann das meistens euer Betreuer, eure Betreuerin machen. Auf internationalen macht es dann einer der Spotter. Könnt ihr euch rausheben lassen. Dann müssen Schultern, Kopf und Po auf der Bank sein. Die Füße beide.
Und bleiben.
Die Füße beide fest auf dem Boden. Und zwar mit der ganzen Fußsohle. Und dann die Arme durchgestreckt, dann bekommt ihr ein Startsignal. Lasst die Hantel zur Brust runter, die Brust muss berührt werden. Die Hantel muss dort ruhen und darf sich nicht bewegen. Dann bekommt ihr ein Press-Signal, dann dürft ihr die Hantel nach oben drücken und dann bekommt ihr ein Break-Signal, wenn die Arme durchgestreckt sind.
Und zwar nur nach oben. Das sieht man nämlich auch oft, dass die Leute zur Brust gehen, kriegen ein Startsignal und dann nehmen sie nochmal ein bisschen Schwung, lassen die Hantel nochmal einsinken. Ja. Auch oft schon gesehen, wo deswegen Leute gebombt sind, weil die das so geübt haben. Also achtet da wirklich drauf, dass nach dem Startsignal die Hantel sich nur noch nach oben bewegt.
Aber wenn ihr bei uns im Coaching seid, passiert das sowieso nicht. Also wir geben euch das Feedback, gar kein Problem.
Und vor allen Dingen, wenn ihr so gewohnt seid, ein bisschen Touch-and-Go zu machen, das heißt ohne diese Pause, also allerspätestens so im Peaking, das heißt so den letzten Monat, allerspätestens macht Pausen und macht die wirklich, es kommt einem immer länger vor, wenn es jemand anders macht. Also wenn ihr den Luxus habt, einen Trainingspartner zu haben oder jemanden, den ihr gut kennt oder den ihr bitten könnt, dann lasst euch Kommandos von ihm geben. Instruiert die vielleicht vorher, dass er einmal das im Warm-up übt, wie lange die Pause sein sollte, damit ihr euch wirklich dran gewöhnt und diese Pause trainiert, weil das macht es nochmal deutlich, deutlich schwerer. Und auch da, ganz wichtig, das Rack-Kommando abwarten. Ja. So viele Leute, die das dann einfach wegracken und dann ist leider der Versuch ungültig. Das heißt, nehmt auch den ersten Versuch sehr leicht und versucht euch wirklich einfach erstmal auf diese Wettkampf Regeln einzulassen.
Ja, aber also im Wesentlichen umgeht ihr solche Probleme, wenn ihr im Training euch einfach Kommandos geben lasst von irgendjemandem. Also ich meine, in den meisten Gyms ist ja irgendjemand da. So, es hat natürlich nicht jeder den Luxus, in einem gut ausgestatteten Powerlifting-Gym zu trainieren, wie Strong Iron oder Berlin Strength, wo Leute sind, die sich damit ziemlich gut auskennen. Aber Kommandos sind ja recht leicht instruiert. Einfach irgendwie jemanden einweihen, dazu nehmen, einfach das sagen lassen, runterrattern lassen, sodass ihr einfach lernt, auf irgendwas zu hören und nicht irgendwie selbst intuitiv irgendwelche Entscheidungen trefft.
Worauf ihr auch noch achten könnt, ist, dass ihr im Training, wenn ihr eure Lifts filmen solltet, wirklich mal von allen Perspektiven filmt, dass ihr auch mal schaut, ob euer Po wirklich auf der Bank bleibt, ob eure Füße sich bewegen, ob euer Kopf sich bewegt. Genau, und was jetzt auch noch eine Bankregel ist, ob die Ellenbogen sich unter die Schultern absenken. Genau.
Stimmt. Ja, über den obersten Teil der Schulter.
Es ist eine super weirde Regel und so richtig verstanden hat sie, glaube ich, immer noch keine.
Es wird anders dargestellt, als es geschrieben ist. Also man orientiert sich dann irgendwie, wenn man aus der Head-Judge-Perspektive auf den Kopf runterguckt, wird sich so eigentlich am Mittelpunkt der Schulter orientiert und dann wird halt geschaut, ob die Unterseite vom Ellbogen drunter geht. Wie es einfacher zu beurteilen ist, ist eigentlich, ob der Oberarm parallel zum Boden ist, mindestens.
Und ich glaube auch, das ist auch was, worauf ihr in euren Videos achten könnt. Also ihr müsst da jetzt nicht anfangen, irgendwie da halt irgendwas zu messen und nachzurechnen. Es reicht einfach, wenn ihr schaut, ob es parallel ist. Das ist immer schon mal ein guter Call.
Ich meine, man muss halt auch bedenken, dass die Leute, ich meine, die sind gut ausgebildet und so, aber die Leute, die da sitzen, sind halt auch nur Menschen, die sich das in Echtzeit angucken. So wie ihr das im Video seht, sehen das auch die Leute, die eure Lifts judgen und nicht anders. Okay, erstmal so viel dazu. Wollen wir noch zum Heben?
Der letzte Lift noch ist relativ einfach.
Der hat nur ein Kommando.
Ja, nehme ich ab. Der Head Judge sitzt dann mit erhobener Hand da und gibt euch dann mit einem Runtergehen der Hand quasi das Absignal und ihr müsst nur hingehen, das Gewicht hochheben und dann ist eigentlich da nur wichtig, auf den Lockout zu achten. Das heißt, die Hüfte muss gestreckt sein, die Beine müssen gestreckt sein und die Schultern sollten nach hinten gehen, um einen gültigen Lockout zu bekommen und dann möglichst festhalten, bis ihr das Absignal bekommt. Und was ich auch gesehen habe, ich meine, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, relativ klar, dass man die Hantel nicht runterfallen lässt, wie man das schön manchmal im Gym macht, runterschmeißen, sondern es muss kontrolliert zu Boden geführt werden. So steht es im Regelwerk. Praktisch heißt es eigentlich nur, eure Hände müssen an der Stange bleiben, bis sie den Boden berührt hat.
Und ihr bekommt kein Startsignal. Das ist echt super wichtig. Es gibt relativ viele, die dann an der Hantel stehen und dann ganz, ganz oft nach vorne schauen zum Head Judge. Beim Heben gibt es wirklich kein Startsignal. Das heißt, ihr geht hin, macht euer Setup und zieht selbstständig, was Maxi gerade schon gesagt hat.
Alles andere Equipment, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen sehr weit führen. Man braucht kein Equipment, außer das Singlet, denke ich mal, in den Verbands- und T-Shirt und Unterwäsche. Ja. Wie gesagt, da müsst ihr euch nochmal das Regelwerk durchlesen. Was noch kurz zu Sachen wie Kreide, Babypulver, will ich einfach nur nochmal erwähnt haben, was ich oft auch sehe. Erstens, macht euch beim Bankdrücken keine Kreide an den Hintern. Das bringt nichts, meiner Meinung nach. Falk grinst, der wird vielleicht was anderes sagen. Nee, sehe ich genau. Aber man sieht da halt sehr gut, wenn der Hintern hochgeht oder wenn ihr vielleicht was Schwarzes anhabt oder schwarzes Singlet da an der Stelle, sieht es vielleicht auch nur so aus, als würde sich der Hintern abheben, wenn die Kreide sich nach oben bewegt an der Stelle. Also das möglichst lassen. Und falls ihr mit Babypuder hantiert beim Kreuzheben und das euch den Schenkel macht, versucht nicht reinzufassen oder an nichts, wo das Zeug gelandet ist.
Ja, aber zu Equipment können wir, glaube ich, nochmal eine separate Folge machen. Okay.
Jetzt geht's natürlich, wisst ihr, was ihr im Training drauf zu achten habt? Jetzt können wir mal kurz drüber reden, wie gestaltet man denn so ein Training? Wie sieht denn grob so ein Peaking aus? Hat man vielleicht schon mal gehört, den Begriff Peaking? Falk, willst du da was zu sagen, was denn eigentlich sowas ist, ob man das braucht und wie das aussehen könnte?
Also es kommt natürlich immer drauf an, wie eure Trainingsplanung insgesamt aussieht, aber allgemein unterscheidet man so von so zwischen Off-Season und Season-Training und das Season-Training wäre dann so das Peaking, also die letzten 4 bis 6 Wochen, je nachdem, vor dem Wettkampf. Da liegt das Augenmerk immer ganz besonders darauf, die Lifts zu üben und zu belasten und zu beladen und zu lernen, wie es ist, schwere Gewichte auf dem Rücken oder in der Hand zu halten. Das heißt, man versucht dann auch nach den Wettkampfregeln und nach den Kommandos die Lifts durchzuführen und Singles zu trainieren, also nur die einzelnen Wiederholungen. Reduziert peu à peu das Volumen und erhöht die absolute Intensität auf die Lifts.
Intensität heißt in dem Fall einfach schweres Gewicht.
Man ballert einfach Gewicht drauf. Solange.
Meistens also durch niedriger Wiederholungen, das kann man mit verschiedenen Strategien machen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze, dieses, wie doll steigert man die Intensität oder senkt das Volumen. Oft der klassische Approach ist, dass man das sehr stark macht, auch immer mehr ermüdet über den Block. Und dann gibt es so die letzten 1-2 Wochen, bei den meisten dauert es eine Woche, gibt es dann noch eine Taper-Einheit, wo man versucht dann diese Ermüdung komplett abzubauen und dann diese Leistung, die man gewonnen hat, komplett auf den Wettkampf freizusetzen und dann nochmal einen großen Sprung zu sehen. Man muss da aber auch sagen, vor allen Dingen, je stärker man das macht, sollte man wirklich Erfahrung darin gesammelt haben bei dem einzelnen Athleten. Viele reagieren da anders, jeder Lift reagiert ein bisschen anders. Das heißt, für Anfänger würde ich eher empfehlen, konservativer ranzugehen, eher das wie eine normale Trainingswoche zu gestalten mit schwereren Gewichten, wo man auch mal 1er-Wiederholungen drin hat, die es dann immer mehr steigern, aber dass man nicht zu K.O. ist vom Wettkampf. Ja. Also es gibt ja genug Beispiele, dass man in der vorletzten Woche irgendwie dann seine Topsets, also seine schweren Singles in 1er-Wiederholungen, failed auf einmal. Und dann gibt es den Spruch, ja, der Taper wird das schon richten und Tiefe kommt vom Wettkampf. Also gewöhnt euch sowas wirklich ab. Klar, das kann man bei manchen sehr viel rausholen. Aber ich würde euch, also für Anfänger würde ich empfehlen, nicht zu aggressiv reinzugehen und eher wie auf einen Gym-PR quasi hinzutrainieren. Und jetzt kannst du ja mal kurz im Kontrastprogramm erzählen, wie das bei Isa gelaufen ist, zu der Weltmeisterschaft. Oder Isa, vielleicht was dazu erzählen?
Ja, ich kann das gerne machen. Also im Wesentlichen ja nicht anders. Also egal, ob Einsteiger oder Elite-Athletin so im Basen. Isa Isa schüttelt den Kopf. Das Peaking-Prinzip ist ja immer das Gleiche. Also irgendwie die Intensität erhöhen, an die Lifts gewöhnen, die Reglements einhalten, wobei wir das sowieso immer im Training irgendwie versuchen zu machen. Ich meine, über 5er, 6er, 7er Sätze ist es dann schwierig einzuhalten, aber gerade bei den Singles.
Wie sah dann konkret so der Plan aus bei Isa? Ja. Oder das Peaking?
Ja, habe ich jetzt nicht vorliegen. Wir hatten ja natürlich vor der WM ein bisschen mit deiner Ellenbogen-Unterarm-Problematik zu kämpfen. Das heißt, wir mussten ein bisschen versuchen, einen Soft- und Sweet-Spot zu finden, was die Beuge angeht, weil durch die Handlast auf das Handgelenk hat sich bei Isa so ein bisschen was im Unterarm getan, was zu Schmerzen geführt hat. Das heißt, wir konnten da die Intensität nicht so super hoch halten durchgängig und auch nicht so viel Volumen halten. Das hat sich leider auch auf die Bank ein bisschen ausgewirkt. Das heißt, da mussten wir auch ein bisschen experimentieren. Heben ging, glaube ich, erstaunlich gut. Ne? Da konnten wir eigentlich ziemlich gut durchziehen. Was haben wir gemacht? Wir hatten 4 Einheiten. Du hattest 2x Deadlifts, einmal in Form von Cluster-Singles. Die haben wir dann in den letzten Wochen runtergefahren, immer irgendwie auf 3 oder so, 2 oder 3.
Cluster-Singles sind einfach mehrere Singles nacheinander, wo man nicht so lange Pausen zwischendurch macht, also ein bisschen wie ein Rap-Set mit schweren Gewichten.
Ja, genau, wir haben da irgendwie so, ich glaube, 30 bis 60 Sekunden, also von Ablegen zu Setup waren es irgendwie immer so 30 bis 60 Sekunden. Und davon dann in den letzten 1-2 Wochen allerhöchstens 3. Dann gab es nochmal an einem SBD-Day einen schweren Single. Da haben wir dann aber die anderen Lifts, nee, Bank war auch noch Comp-Style und die Beuge war ziemlich lange pausiert.
Aber wir haben auch den schweren Single relativ lange subschwer gehalten, sage ich jetzt mal. Ich hatte wirklich nur einen richtig schweren Single eigentlich drin.
Beim Heben oder
beim Heben? Beim Heben. Bei der Bank waren wir eigentlich durchgehend schon relativ schwer. Das hat auch nicht ganz gut geklappt.
Ja. Ist das so ein generelles Muster, dass man die Bank immer von der Intensität mehr pushen kann? Ja. Kleinere Muskeln regenerieren schneller. Und dann ist eher der Fall, dass man schneller detrained, also seine Anpassung verliert, als dass man zu stark ermüdet.
Ja. Und das Heben, das war ganz interessant, weil sich da so die Technik über die letzten Wochen vor der WM eigentlich erst so eingegroovt hat. So langsam, es war ziemlich lange immer ein kleiner Kampf. Das hat dann aber irgendwann so, ich glaube, 6 Wochen vorher oder so, hat es geklickt. So, da hat das dann alles sehr gut gepasst und dann konnten wir das auch entsprechend beladen. Haben dann irgendwie eine Woche out oder so, warst du dann bei 192,5 für einen Single.
Was man vielleicht noch sagen muss, ich habe wirklich halt 6 Wochen oder 7 Wochen vorher halt 160 liegen lassen. Ne? Also die sind halt einfach am Boden kleben geblieben, weil nichts passiert ist.
Das ist normale Peking-Trauma.
Ja, also ich bin so jemand, ich brauche immer so ein bisschen Rückabsicherung und habe dann auch Falk irgendwann mal gefragt, so ja, hey, was denkst du so, was so rauskommen wird? Und dann hat er mir so für die Beuge und für die Bank eine ungefähre Range gegeben und dann habe ich gemeint, was meinst du fürs Heben? Und Falk so, naja, zwischen 160 und 200 ist im Drittversuch eigentlich alles drin. Und also das beschreibt eigentlich mein Heben ganz gut.
Aber also die Prognose hat sich dann in den letzten Wochen ziemlich gefestigt, einfach weil, beziehungsweise ein bisschen eingeengt, weil wir irgendwo dann, also 180 sind dann einfach geflogen und dann sind wir langsam Richtung 190 marschiert. Und bei den 192 in der letzten Woche dachte ich mir so, okay, also 200 sollten da schon drin sein, was ja irgendwie so das größere Ziel war mit beim Heben. Und das hat sich ja dann auch auf dem Wettkampf ziemlich bewahrheitet. Ja. Ja,
bevor jetzt. Was war mit der Beuge?
Ja. Beuge hatte ich auch 2 Einheiten. Ich hatte einmal Comp-Beuge und am SPD-Tag pausierte Beuge. Mhm.
Da haben wir aber auch die Intensität ziemlich hoch gehalten. Also haben dann versucht, auch diese Pause irgendwo in einer ziemlich tiefen Position einfach, um deinen Körper dran zu gewöhnen, dich wirklich tief reinzusetzen, um da alle Zweifel irgendwie zu beseitigen, die von Judge-Seiten kommen könnten. Deshalb haben wir da auch die Intensität ziemlich hoch gehalten. Das hast du aber auch ziemlich gut regeneriert. Und dann haben wir, glaube ich, eine Woche, ich glaube auch in der letzten schweren Trainingswoche irgendwie 175 gebeugt. oder so. Irgendwie sowas. Ich glaube 100.
Unpausiert.
Unpausiert.
Und wie habt ihr das dann immer aufgeteilt? Also wie viele Sätze ungefähr, welche Wiederholungszahlen? Wie schwer war es von der...
In den letzten zwei Wochen sind wir bei der Beuge, also bei der Kombeuge auf jeden Fall nicht mehr über Triples gegangen und bei der Horst nicht über Vierer, aber da glaube ich, das ist auch schon wieder eine Weile her, das war irgendwann Mitte August. Ich glaube, da sind wir auch nicht großartig über drei gegangen. Es kann auch sein, dass wir einfach Triples noch gemacht haben.
Und dann ein Topsatz davor, oder?
Ja, Topsatz davor.
Ein Single,
also Single oder Doubles. Und dann
genau, danach, pausiert waren Doubles und
ja, genau, pausiert haben wir Doubles gepusht. Single. Genau, damit wir da jetzt die absolute Last nicht so hoch haben, haben wir Doubles gemacht und haben die ein bisschen gepusht. Und die Comps, also Comp-Lifts waren dann immer Singles.
Bei der Bank?
Bank eigentlich immer Singles.
Wirklich, ich hab dir ganz viele Singles.
Also waren einige Singles und dann Back-Off Dreier und Vierer in den letzten Wochen.
Pausierte Bank hatten wir auf jeden Fall auch mit drin und das glaube ich auch, was man auf jeden Fall empfehlen kann. Auf jeden Fall. Also gerade, was auch vorhin schon gesagt wurde mit den Pausen. Wenn man an längere Pausen gewöhnt ist, ist es immer besser, als wenn man an so kurze Pausen gewöhnt ist.
Ganz genau. Ja. Das ist so im Prinzip gewesen.
Und Accessories, habt ihr da viel drin gelassen, weniger, habt ihr die schwer gestaltet oder eher so leichter?
Ich habe die ziemlich lang drin gelassen. Also wir haben das Gesamttrainingsvolumen eigentlich ziemlich hoch gehalten. Die meiste Zeit haben dann einfach nur mal vielleicht ein, zwei Sätze irgendwo weggenommen. Aber kaum, also in der letzten Woche dann, kaum irgendwie ganze Übungen rausgestrichen. Ganz einfach deshalb, weil die Accessories halt viel für das Priming gedacht sind. Und ich das als ziemlich wichtig empfunden habe, das drin zu lassen, einfach um die nächsten Trainingseinheiten vorzubereiten.
Also ich glaube auch, dass man da unterscheiden kann zwischen, der normale Weg ist ja, oder der traditionelle, dass man in der letzten Woche dann vor allen Dingen oder auch übers Peaking schon immer mehr so Assistenzen mit unterkürzt oder rausnimmt, vielleicht ein bisschen submaximal macht, dass man wirklich seine Energie für die Mainlifts hat und man spekuliert drauf, dass in diesen vier Wochen jetzt nicht viel an Muskelmasse verloren gibt, dass man halt da Recovery übrig hat. Aber ich denke, das kann man sehr gut als Tendenz zumindest, es gibt ja natürlich immer Ausnahmen, aber die Tendenz, leichtere Lifter können eher, sag ich mal, mehr drin behalten, mehr Volumen, mehr Assistenzen. Schwerere Lifter, vor allen Dingen auch Lifter, die einen langen Weg haben, also da ist vielleicht auch nochmal so ein Unterschied, die brauchen dann auch die Regeneration. Und ich habe zum Beispiel auch gute Erfahrungen gemacht, dann so im Taper in der letzten Woche viele Assistenzen einfach rauszustreichen. Was Falk meinte mit Priming-Übungen, das sind dann Assistenzübungen, die natürlich sekundär, kann man sagen, auch für die Muskelmasse bestimmt sind, aber vor allem die dann primär oder zumindest auf gleichem Level dafür gedacht sind, dass man bestimmte Positionen wie eine hohe Brücke bekommt bei Rückenübungen oder zum Beispiel lange Arme durch irgendwelche Bizepsübungen cued fürs Deadliften. Und da macht es natürlich Sinn, die weiter drin zu lassen.
Ja.
Und ich glaube, auch für so Anfänger kann man vor allen Dingen sagen, die sollten das war jetzt mal ein Beispiel, wie man halt schon im fortgeschrittenen Bereich das macht, desto mehr man Anfänger ist, muss man sich gar nicht so doll vertiegen, um dann Spitzenleistungen neuronal rauszuholen. Da profitiert man manchmal eher noch, indem man einfach die vier Wochen normal trainiert und einfach, weil man noch so viel Leistung quasi gewinnt und dass man mitunter durch einfach stinknormale Beinpressen oder sowas mehr Squat aufbaut, als wenn man versucht, sich mit Singles da irgendwie neuronal extreme Anpassung rauszukitzeln. Habe ich jetzt auch bei vielen gesehen, dass die dann halt einfach noch übelst was draufwerfen in den letzten Wochen aus ganz normalen Kraft- und Hypertrophie-Gains.
Ja, das ist total crazy. Also gerade so in den ersten, was weiß ich, ein, zwei Jahren oder so, kann man da ziemlich, ziemlich gut pushen noch.
So, jetzt haben wir ungefähr die Vorbereitung für den Wettkampf gesprochen. Jetzt kommt der Wettkampf bald. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Gewichtsklasse starte ich?
Stimmt, wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Gewichtsklassen. Bevor wir die jetzt hier alle aufzählen, würde ich sagen, schaut ihr euch einfach an. So, die kann man sich ja einfach durchlesen. Wir würden aber wahrscheinlich einfach eine wichtige Unterscheidung machen, nämlich auch hier zwischen, wie ist es international zu starten und wirklich sehr, sehr leistungsorientiert zu sein und wie ist es einfach an einem Wettkampf teilzunehmen, um die Erfahrung zu sammeln. Und da würde ich euch einfach das Wort überlassen.
Ja, ich denke mal, wichtig ist halt, hat man Chancen auf eine Medaille oder einen Titel, dann kann man überlegen, ob man versucht, in eine tiefere Klasse zu kommen. Aber das ist auch erst so im fortgeschrittenen Trainingsalter, kann man das so sagen, Trainingsalter, eigentlich relevant. Am Anfang begrenzt man einfach nur sein Potenzial, wenn man versucht, in irgendeiner Klasse zu bleiben oder sich vor allen Dingen nach unten zu bewegen. Und man sollte sich eigentlich, kommt natürlich ein bisschen auf die Startposition an, aber tendenziell kann man schon sagen, dass man sich eher darauf konzentrieren sollte, stärker zu werden, aufzubauen, zu gucken, einfach in welcher Klasse bin ich einfach. Man muss ein bisschen drauf aufpassen, dass man trotzdem sein Gewichtslimit schafft in der Klasse. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man startet. Ne? Man kann dann bei manchen Wettkämpfen einfach in der nächsten Klasse starten. Ich glaube, es ist eher bei größeren Wettkämpfen relevant, dass man dann gar nicht starten kann, wenn man zum Beispiel auch vielleicht zu viel wiegt oder zu wenig. Aber ich glaube, bei Landesmeisterschaften kann man dann trotzdem außer Konkurrenz starten. Was du denn da?
Also bei verbandsfreien Wettkämpfen ist es relativ häufig so, dass man trotzdem dann einfach in der anderen Klasse starten kann. Da gibt es auch meist andere Gewichtsklassen als jetzt im Verband. Wie es bei LMs ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da kommt so ein bisschen einfach auf den Veranstalter an, wie die das durchführen.
Meistens startet man dann außer Konkurrenz, soweit ich weiß, aber man kann sich dann, glaube ich, nicht mehr qualifizieren dadurch, falls man das plant.
Das weiß ich halt nicht. Also auf jeden Fall auf DM und höherem Wettkampfniveau ist es auf jeden Fall so, dass du deine Gewichtsklasse schaffen musst. Die Waage ist ja immer 2 Stunden? Anderthalb.
Zwei Stunden davor.
Zur EM was kürzer. Ja, genau, ist immer. Und du hast dann sozusagen in diesem Zeitraum gibt es eine Liste, die wird vorher ausgelost, die wird ausgehangen und dann wird da angegeben, wann man dran ist mit der Waage. Und du musst auch zu dem pünktlichen Moment da sein, sonst rutschst du ganz ans Ende der Liste. In diesem Zeitraum hast du aber Zeit, dich auch mehrfach zu wiegen. Also wenn du deinen ersten Waageversuch nicht schaffen solltest, hast du noch Zeit, Gewicht zuzuführen oder irgendwie versuchen abzuwerfen. Ich würde aber auch wirklich Leuten raten, die ihren ersten Wettkampf machen, sich einfach mal auf die Waage zu stellen, zu schauen, was die Waage sagt, dann in die Liste zu gucken, was es für Gewichtsklassen gibt und dich in der Gewichtsklasse zu melden, in der du gerade bist.
Also wie heißt, wie man orientiert sich an dem höheren Limit?
Genau, genau. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich wiege jetzt 74 Kilo als Frau und schaue in die Liste, dann gibt es die 69er-Klasse und die 76er-Klasse, dann starte ich in der 76er, weil einfach nochmal eine Abnahme zu machen oder eine starke Zunahme einfach immer mit Stress einhergeht und wir wollen ja vor dem ersten Wettkampf nicht noch mehr Stress haben, als wir so schon haben.
Gut zusammengefasst, würde ich sagen.
Ich denke mal, so kann man das gut stehen lassen. Sobald es dann auf dem Wettkampf geht, ist noch eine ganz wichtige Sache, dass man sich einen Betreuer sucht, das würde ich immer empfehlen. Das muss jetzt kein Professioneller sein, was es natürlich entspannter macht, vor allen Dingen da einen Coach zu haben, der eigentlich alles für einen erledigt und einem sagt, das Warm-up aufbaut, sagt, geh dahin, iss das, denk an das. Kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein, weil man ist da generell sowieso immer aufgeregt und muss seinen Kram machen. Und wenn man sich dann noch irgendwas organisieren muss, hu, wann fange ich dann an mit meinem dritten Warm-up oder wann startet meine Klasse, welche Versuche wähle ich? Da ist es immer sehr sinnvoll, wenn man einen Betreuer hat, der das Regelwerk vor allen Dingen einigermaßen kennt, der weiß so ein bisschen, wie der Ablauf ist. Da kann sich auch ein Freund gerne reinlesen und sich dann halt versuchen, da stark zu bemühen. Und der dann versucht, so viel Stress und Orga-Kram wie möglich von einem Athleten wegzunehmen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann können wir ja mal kurz abreißen, wieso der Wettkampftag schon stattfindet. Oder wollt ihr kurz noch was über eure Gewichtsmanagement erzählen?
Ja, Gewichtsmanagement machen wir, glaube ich, einfach separat nochmal in der Folge.
Ich will noch was zur betreuenden Person sagen. Also ich fand, der Unterschied ist ja da auch, international wird man ja dann von den Bundestrainern oder Trainerinnen betreut, die man ja meist nicht ganz so gut kennt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auf verbandsfreien oder auch LMs, DMs richtig angenehm, von jemandem betreut zu werden, der einen halt einfach kennt. Also wenn ihr wirklich einen Freund habt, der die Muße hat und sich das auch zutraut, euch zu betreuen und der euch gut kennt, dann nehmt die Person echt mit. Das nimmt so viel Druck, wenn einfach jemand da ist, der auch mit einem kurz lacht und der einen da hinten einfach ein bisschen hält. Ja, genau.
Well spoken. Würde ich genauso unterschreiben.
Ja, dann kommt man zu einem Wettkampf. Was man eigentlich vor der Waage meistens noch erledigen muss, ist Ständerhöhen nehmen. Da ist noch wichtig zu sagen, zieht eure Squatschuhe an, falls ihr welche habt. Sonst werdet ihr euer blaues Wunder erleben, wenn auf einmal die Pins woanders landen.
Und legt bitte eure Hantel in die richtige Ablage. Wir hatten jetzt zur EM wirklich
großartig. Also, es ist großartiges so, Bild.
So ach, bei der Bank oder was?
Das ja, pass auf. Ja, pass auf. Okay. EM, internationaler Wettkampf. Ne? Dann gehst du da halt mit deinem Betreuer hin, der ja auch internationalem Niveau ist. Und wir standen da zusammen mit der spanischen Athletin, die mit mir starten sollte, und haben unsere Höhen genommen. wir hatten dort eine Rogue-Kombo, also ging jetzt zur WM, da ist ja die Aleiko-Kombo und ich hatte dann die Beugehöhe 20 und dachte mir schon so, boah, 20, krass, das ist irgendwie komisch hier. Bei Aleiko habe ich, glaube ich, eine 8. Und dann haben wir mir die 20 aufgeschrieben und Falk war halt nicht mehr dabei, der saß drüben in der Tribüne und hat mir dann irgendwie so zugewunken von drüben aus. Und ich dachte mir so, was will er denn jetzt von mir? Kann er nicht einfach mal in Ruhe lassen kurz? Und er hat mir dann irgendwie sein Handy immer so gesagt, ich soll auf mein Handy schauen. Und dann habe ich auf mein Handy geschaut und hat er mir ein Bild geschickt und meinte, ihr seid in der Bankablage. Und wir hatten wirklich, also es waren zwei Trainer da und zwei Athletinnen, ja. Und wir haben es nicht gesehen, dass diese Hantel in der falschen Ablage lag. Also mussten wir dann erstmal das alles wieder umbauen. Und haben dann natürlich dann die richtigen Höhen genommen, die dann trotzdem bei 8 oder 9 oder so lagen. Aber achtet echt darauf, dass die Hantel in der richtigen Ablage liegt.
Also für Erklärung jetzt für Leute, die jetzt nicht mit Kombos trainieren. Es gibt immer eine Ablage für die Squats, die ist dann höher. Und dann kann man die Stange tiefer ablegen, quasi für die, wenn es zur Bank umgebaut wird. Mhm. Und ja, also seht ihr wieder, wie wichtig ein Coach ist. Und
das wäre wirklich unfassbar witzig gewesen, weil du hast du eine 20 ungefähr bei der Beuge?
Nee, also, nicht mal. Ich bei einer Rogue habe ich, glaube ich, auch irgendwie eine 17.
Also wenn für mich eine 20 aufgebaut worden wäre zum Wettkampf, hätte ich da echt Klimmzüge dran machen können. Also ich wäre halt nicht mal richtig rangekommen.
Oh Gott, ey, der Moment, wenn du da rausläufst und so nach oben guckst, das finde ich schon geil.
Vor allem musst du dir mal vorstellen, wenn die Spotter, dann, die haben ja immer so einen Bildschirm und dann steht das alles da drauf. Und dann steht
20. Oh Gott, das war echt.
Aber wenn wir schon gerade bei der Hantelhöhe sind, sorry, ich weiß, das ist gerade nicht das Thema, aber ich hatte das bei der LM, bei meiner ersten, dass da die falsche Bankhöhe bei mir eingestellt war. Wenn ihr zu einem Wettkampf geht, auch nochmal zu dem Betreuer, achtet darauf, dass das richtige Gewicht gesteckt ist. Die Leute, die für euch das Gewicht stecken, sind auch nur Menschen. Die sind da teilweise wirklich den gesamten Tag und können auch einfach mal einen Fehler machen. Schaut da einfach, dass das richtige Gewicht da ist. Wenn es ein Fehler ist, gebt da Bescheid. Das wird gerne geändert. Auch die Höhe, seid da einfach wirklich mutig. Ihr habt
vor allen Dingen euer Betreuer, dass ihr euch möglichst über sowas keine Gedanken machen müsst.
Ja. Genau, genau. Aber also, wenn die falsche Höhe da ist, dann sagt Bescheid, ihr müsst dann nicht aus der falschen Höhe irgendwie euer Gewicht da ausracken.
Ja, dann werden auch die, wird auch die Wettkampfuhr, also diese Minute, die da für euch läuft, nochmal resettet.
So, und dann haben wir einmal eine Squat-Höhe. Bei der Bank müsst ihr einmal die Höhe zum Rausheben natürlich und dann zusätzlich nochmal die Safety. Und dann müsst ihr
beim Kreuzheben auch nochmal die Höhe nehmen.
Ja, das macht ihr dann privat. So. Und dann habt ihr zwei oder drei Nummern, eine für den Squat, zwei für die Bank. Die kommen dann auf so eine Kärtchen, die werdet ihr am Anfang, meistens am Empfang bekommt man die verteilt. Ne? Ja. Und damit geht ihr dann zur Waage. Lasst euch da wiegen. Ihr könnt euch, wenn es sein muss, nackig machen bis komplett.
Komplett.
Was ihr braucht, um das Gewicht zu machen. Und tja, danach habt ihr 2 Stunden Zeit, falls ihr mit dem Gewicht runtergegangen seid, dann könnt ihr da wieder anfangen, so viel Wasser und Kohlenhydrate wieder zuzuführen. Aber für die Standard-Teilnehmer, die vielleicht jetzt erstmal ganz normal gestartet sind, was empfiehlt ihr denn da, was man über den Wettkampf an Essen, Koffein, ist ja immer ein spannendes Thema. Da habe ich meine Strategie auch sehr geändert. Aber erzählt ihr doch mal, wie ihr das so gestaltet und was ihr empfiehlt.
Ich will mich nur kurz reinhängen. Und zwar, ein was fehlt noch, ihr könnt euer Gewicht abgeben und ihr könnt eure Höhe abgeben, aber ihr braucht noch eure Startversuche. Also ihr müsst zur Waage auch schon eure Startversuche mit abgeben, die schreibt ihr auf die Karte meist mit drauf, für Beuge, Bank und Heben. Die könnt ihr aber dann bis kurz vor Start eures Flights immer nochmal verändern. Also wenn ihr im Warm-up merkt, oh krass, heute ist irgendwie doch alles scheiße, ich wollte mit 110 in der Beuge rausgehen, es fühlt sich alles todesschwer an, könnt ihr nochmal runtergehen. Wenn ihr aber sagt, holla die Waldfee, es fliegt heute alles, könnt ihr auch nochmal hochgehen. Aber ihr müsst auf jeden Fall schon mit abgegeben haben. So, jetzt zum Koffein.
Ja.
Reden wir erstmal über das, ne, und dann am Ende Versuchswahl.
Genau. Also erstmal. Also bei, gerade bei Einsteigern würde ich eher sagen, esst das, was ihr sonst auch immer esst, so vorm Training. Also jetzt nicht irgendwie super krass was ändern mit super viel Kohlenhydraten und ganz wenig Eiweiß und ganz wenig Fett, sondern nur dies und das. Esst einfach das, was ihr sonst halt auch über den Tag esst. So, ihr habt jetzt 3 Stunden Wettkampf, in der Zeit muss man jetzt nicht so viel essen. Wenn ihr da irgendwie an Nährstoffen irgendwas zuführen müsst, dann könnt ihr das entweder in flüssiger Form machen oder in Form von Gummibärchen. Also irgendwas, was halt wirklich einfach easy reingeht, wo ihr nicht großartig drüber nachdenken müsst oder euch viel Zeit nehmen müsst. Und wenn der Wettkampf vorbei ist, könnt ihr dann auch wieder ganz normal weiter essen. Denkt einfach dran, viel zu trinken. Ballert euch nicht zu sehr mit Koffein weg. Das würde ich sagen. Also ist mein Approach zumindest, sich da jetzt nicht komplett zuzufetzen. Und betrachtet das alles wie einen etwas höherkarätigen Trainingstag vielleicht. Also einfach nicht so sehr einen Kopf drum machen, was da jetzt abgeht. oder irgendwas anders machen wollen und dann darauf hoffen, dass es funktioniert. Es können vielleicht Sachen funktionieren, aber das weiß man im Vorhinein nicht.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einfach, ist höher, dass ihr dann in ungewohnter Situation seid, weil ihr einen Koffeinschock habt oder euch schlecht ist, weil ihr nur Süßkram esst. Also
macht's einfach alles wie immer. So auf internationalem Level kann das natürlich alles ein bisschen anders funktionieren. Da sind, ja, weiß ich nicht, die Athletinnen, Athleten ein bisschen erfahrener und wissen, worauf sie achten müssen, wenn es Richtung Wettkampf geht, was bei denen gut funktioniert. Meistens haben die ja auch noch irgendwie einen Coach, Ernährungscoach, der das für die ausrechnet, wann, wie viel, welche Mineralien in welcher Menge zugeführt werden müssen. Und das haben wir meistens so als Normalverbraucher nicht. Und das ist auch nicht unbedingt notwendig. Also, um Leistung zu bringen, ich meine, ihr habt wochenlang vor dem Wettkampf im Gym auch schon Leistung gebracht.
So, denkt dran, das wird halt eine längere Session, die kann sich auch mal 3-4 Stunden ziehen. Also am Anfang oder am Morgen wirklich was gegessen haben, das halt ein bisschen satt hält über den Tag.
Ich habe auch schon von einigen gehört, die dann wirklich in ihrer letzten schweren SPD-Einheit einfach schon mal das durchprobiert haben. Also die haben dann wirklich am Morgen genau das Gleiche gegessen, was sie auch zum Wettkampf essen wollten. Haben dann im Training genau das Gleiche gegessen, um einfach wirklich das auszuprobieren. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee, einfach mal ein bisschen.
Also was ich bei mir gemerkt habe, ich denke mal, ich kann auch ein bisschen was über das Koffein und Dings erzählen. Ich bin immer extrem aufgeregt und habe früher das auch eher so angegangen. Alles klar, Gummibärchen, viel Süßkram, viel Hype, aufdrehen, viel Koffein. Und ich war halt, habe irgendwann gemerkt, ich bin so aufgeregt bei der Kniebeuge, ich muss mir nicht noch 2 Monster und 3 Liter Kaffee reinziehen, weil das macht es einfach nur noch schlimmer. Ich bin noch unkonzentrierter. Ich denke mal, man kann auch generell sagen, manche Leute brauchen Hype, manche Leute brauchen auch dieses Aufgedrehtsein. Korreliert oft auch mit, ich sag mal, einer Ausführung, die sehr sicher ist und sehr kontinuierlich ist. Wenn man sich sehr stark auf die Technik konzentrieren muss, in technischer Ausführung, das liegt auch oft, wie man den Lift macht, also sehr technischer Sumo-Lifter, der braucht nicht unbedingt 10 Nackenklatscher, Riechsalz, Anschreier und 8 Liter Koffein, weil der sich konzentrieren muss auf sein Setup. Jemand, der conventional das Ding hochzieht, der kann vielleicht profitieren, wenn er nochmal angeschrien wird. Das kann sich auch von Lift zu Lift ändern. Also ich kenne wenige, die bei Bank Nackenklatscher und Riechsalz brauchen. Das heißt, guckt da auch ein bisschen, wie ihr im Training seid und wie sehr ihr eher so technische Missgriffs habt, weil ihr zu aufgeregt seid oder zu überdreht. Dann würde ich das da auch mal valide, das musste ich halt auch sehen, dass sowohl deutsche Athleten als auch Jonathan Keiko, der geht da hin, wie halt ein Profi, total cool, macht seine Lifts, konzentriert sich. Es gibt aber auch ganz andere, hier Lane Norton, der da vor der Bank rumschreit und sich aufhypen muss. Das kann man ein bisschen probieren, wie man das braucht. Aber wie Isa das schon gesagt hat, macht's wie im Training. Übertreibt sich mit dem Koffein, vor allen Dingen kommt auch irgendwann das Tief. Das heißt, wenn, dann eher lieber später oder am Anfang irgendwas, wo ein bisschen Theanin drin ist, dass man nicht gleich so überdreht ist und dann halt nicht übertreiben.
Yes, yes, yes. Haben wir noch irgendwas Größeres auf der Agenda? Sonst würde ich hier noch so eine finale Frage in den Raum stellen.
Ich denke, Versuchsauswahl. Das ist jetzt das große und wichtige Thema, wo wir, glaube ich, auch einiges zu sagen haben.
Also ich würde gerne mal mit der Beuge anfangen wollen. Und zwar weiß ich noch, mein erster Wettkampf, das war wirklich, ich war auch unfassbar aufgeregt. Ich hatte die Woche vorher auch noch Corona, es war wirklich perfekt. Und mir hat es extrem geholfen, wirklich einen Versuch zu beugen, den ich im Training schon mehrfach gebeugt habe. Das ist dann, entwickelt sich im Laufe der Trainings- und Wettkampferfahrung natürlich auch in eine andere Richtung, aber ich finde, vor dem ersten Wettkampf darf der erste Versuch gerne ein Versuch sein, der schon oft im Training gemacht wurde. Ich könnte mich da gerne verbessern, aber ich finde das wirklich, wenn man einfach Sicherheit hat, weil es ist so schon total viel Aufregung und wenn der erste Versuch erstmal drin ist, kann man sich wirklich entspannen. Und ich weiß noch, ich habe nach meinem ersten Beugeversuch bei der LM damals an eine Freundin geschrieben, die im Publikum saß, jetzt kann ich Spaß haben, weil ich in dem Moment wusste, okay, ich bin im Wettkampf und jetzt kann nichts mehr schiefgehen. So, deswegen, ich würde euch raten, echt einen leichten Erstversuch zu wählen.
Um euch auch auf das Regelwerk einzustimmen und wie die Wettkampf, ihr seid früh aufgestanden, vielleicht habt ihr auf Aufregung noch nicht so viel runterbekommen. Und das Zweite ist auch ein bisschen, dass man, also so eine Faustregel, die man immer ganz gut nehmen kann, ist, dass man was schafft, was man auf dem Triple schaffen würde. So orientieren wir uns immer. Ich fange jetzt mal nicht mit Prozenten an, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg als als Zweitversuch, was man vielleicht auf dem Double schafft oder sich dann ausrechnet, dass man schaffen könnte. Und natürlich sollte man das dann immer an den Erstversuchen orientieren.
Ja. Also grundsätzlich so die Sprünge, wenn wir schon mal da hingehen wollen, Sprünge würde ich immer so wählen, dass sie machbar sind. Also bestenfalls kennt man halt die Person, die man betreut, beziehungsweise kennt die Person sich selbst halt auch ganz gut und versucht die Entscheidungen so zu treffen, dass die Versuche, die jetzt noch anstehen, einfach geschafft werden können. Also auch einen Drittversuch so wählen, dass es nicht heißt, ja, wir gucken jetzt einmal, wir legen jetzt einfach mal auf und schauen, was passiert, so, wenn es klappt, klappt, wenn nicht, dann nicht, sondern schon so mit der Einstellung rangehen zu können, okay, also das ist jetzt machbar für mich. Also ich kann das jetzt beugen, ich kann mich jetzt darunter stellen, hinsetzen und wieder aufstehen. Das ist für meine Kraftverhältnisse absolut zu bewältigen und nicht, oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also auch wenn man es noch nie auf dem Rücken hatte, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, aber auch, ich habe noch nie drüber nachgedacht, jetzt mal so und so viel zu beugen. Ich lege es jetzt einfach mal auf und dann schauen wir mal, ob es klappt oder nicht, sondern okay, ich habe mir das schon von vornherein als Ziel gesetzt, da möchte ich hin und ich weiß, mein Training die letzten Wochen hat das hergegeben, dass ich das schaffen kann. Heute die Tagesform lässt es eigentlich auch zu und da so wählen wir den Versuch und nicht anders.
So, hofft nicht, dass klappt, du was
dann, genau, und wenn es nicht klappt, dann ist es halt auch okay, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, einfach höher, um ein paar Punkte fürs Total zu sammeln.
Ich glaube, Total ist auch ein guter Punkt. Also es ist halt ein Kraft-3-Kampf. Das heißt, klar kannst du in der Beuge im Drittversuch einen Todesgrinder raushauen, aber du hast dann halt noch 6 Lifts, die auf dich zukommen. Deswegen sollte man da einfach auch so ein bisschen Kraftmanagement betreiben. Und dafür hat man halt dann auch den schon oft angesprochenen Betreuer oder die Betreuerin.
Also ich glaube, was ich damals auf jeden Fall anders gemacht habe, das habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen, und was ich halt oft so sehe, vom wie man rangeht, ist, dass sich so Leute denken, okay, da versuche ich, einen Lift zu wählen, den ich gerade so schaffen könnte, so wenn alles stimmt. Und früher dachte ich immer dieses Jahr, wir gehen 9 von 9, also wir schaffen wirklich alle jeden einzelnen Lift. Das ist dann was für die Profis, die jeden Kilo da brauchen beim Total. Aber so, ja, am Anfang versucht man da einfach den PR zu ruppen, der gerade so drin sein könnte und hofft dann, wenn die Leute laut genug schreien, dass man es hochbekommt. Und das ist völlig der falsche Ansatz, was ich nicht nur bei Anfängern sehe, sondern auch so, sag ich mal, im fortgeschrittenen Bereich, dass die Leute Versuche wählen, wenn sie jetzt mal, klar, dann kommen immer so, ja, ich schaffe das zu 100% oder vielleicht sogar zu 110%. Aber wenn man mal realistisch ist, sind es dann oft Versuche, wo man sagt 50-50. Und wenn man so bei 3 Trittversuchen rangeht, dann wird man statistisch halt einen in den Sand setzen. Und dann wäre es vielleicht besser, wenn man überall ein bisschen weniger nimmt und dafür halt 3 gültige Trittversuche hat. Ja. Und das hat nicht nur was mit dem Total zu tun. Vielleicht sagen Leute, aber ich wollte schon immer diese Nummer knacken. Und das hat ja auch seine Berechtigung, wenn man vielleicht eine Medaille kriegen könnte, wenn man vielleicht eine Platzierung durch erreichen könnte, dann kann man das gerne versuchen. Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr werdet sowieso besser. Das ist sowieso alles Stepping Points. Und psychologisch, das habe ich halt vorher nie bedacht, man kann sich vorher das nicht gut vorstellen, wie ein Wettkampf aussieht, wo man 9 von 9 geht und sagt, ah, ich hätte überall eigentlich noch ein bisschen mehr machen können und da war noch 2,5 Kilo drin. Im Vergleich zu, du hast eigentlich einen schönen Wettkampf und fällst deinen Drittversuch und fällst dann 15 Kilo runter oder 20 Kilo. Im Vergleich zu, hättest du ein bisschen konservativer gemacht und dir fehlen dann vielleicht nur 5 Kilo. Aber du weißt, du gehst ganz anders aus dem Wettkampf raus. Du denkst wirklich, ah geil, und jetzt habe ich aber was ich noch beweisen kann. Und ich weiß, da wäre noch mehr drin gewesen. Da geht man danach ganz anders ins Training rein und freut sich auf die nächsten Wettkämpfe. Ich hatte wirklich viele Wettkämpfe, wo ich dann gesagt habe, ach komm, oder der berühmte Spruch dann einfach, ach scheiß drauf, komm, wir machen das jetzt. Und wenn man sich da erwischt, dieses, ach ist jetzt egal, komm, wir probieren das, sollte man sich vorher wirklich einen Plan machen und an diesen Plan halten, oder der Betreuer macht einen, ja, und kontrolliert, weil oft kommen dann die Emotionen hoch und die Euphorie, aber man vergisst dann manchmal, wie man danach drauf ist, wenn man einen halt in den Sand gesetzt hat und vielleicht dadurch eine Platzierung verliert oder halt dann auf einmal sehr viele Lifts liegen lässt und nur 2 Versuche hat, die eigentlich unter den Trainings-PR liegen oder sowas.
Ich glaube, da muss man auch einfach selbst zu sich ehrlich sein. Also man kennt sich ja doch schon recht gut aus dem Training. Also man hat ja schon recht lange trainiert, bevor man zum ersten Wettkampf geht oder überhaupt zu irgendeinem Wettkampf geht. Und wenn man halt aus einem Erstversuch oder aus einem Zweitversuch rausgeht und sagt, okay, das war jetzt wirklich schon schwer und das Gefühl hat, hey, ich krieg jetzt nicht mehr viel drauf und der Betreuer sagt, ja, hey, das 7,5 Kilo passen auf jeden Fall noch und du sagst aber selbst, hey, ich glaube, es geht nicht, dann würde ich tatsächlich deiner eigenen Meinung auch relativ viel Wahrheit zugestehen. Also du hast den Versuch gemacht, klar, der Betreuer ist da, der hat es von außen gesehen, hat auch noch einen anderen Eindruck darauf, aber trotzdem hast du das Gewicht auf deinem Rücken gehabt oder in der Hand gehabt. Also vertraue dir da auch selbst.
Man darf auch nicht vergessen, es ist nicht nur ein Maximalversuch, den ihr da macht oder ein nahe Maximalversuch, sondern es ist ein nahe Maximalversuch, wo ihr vorher aber schon ein Single at 7 und ein Single at 8 gemacht habt, wenn man jetzt mal API nimmt. Und das ist natürlich eine andere Belastung, als wenn man jetzt aus dem Warm-up einen Sprung dahin macht. Gleichzeitig nochmal, was bei mir, was einen vielleicht auch ein bisschen beruhigt, wenn man vielleicht eher alles 2,5 Kilo oder 5 Kilo tiefer stapelt. Meistens der Trittversuch beim Squat, wenn man den so wählt, dass man wirklich einen Todesgrind reinlegt und dafür 2,5 Kilo mehr hat, dann fehlen einem mehr als 2,5 Kilo dann beim Deadlift, weil es einfach stark ermüdet.
Ja.
Das muss man halt wirklich, darf man nicht vergessen, dass das halt auch eine Rolle spielt. Diese Fatigue über den Wettkampf.
Ja, absolut.
Noch mental.
Schließe ich mich an.
Und jetzt können wir mal ein bisschen in die Praxis gehen. Und jetzt gehen wir mal zum Recap. Erzählt doch mal ein bisschen, wie lief es denn dann? 190 im Training, dann war die Spannung
auf der Bank. 200.
erzählt doch mal ein bisschen von den Worlds im Vergleich zu den EM.
Ich würde so ein bisschen vielleicht in den... Ja, das machen wir gleich. Ja, also wir waren erst zur WM in Cluj in Rumänien. Da hast du dir den dritten Platz gesichert mit einem Total von
482,5. Und das war ziemlich cool. Und ich glaube, der große Vorteil auf diesem Wettkampf im Gegensatz zu den Europeans war auf jeden Fall, dass ich vorher halt überhaupt gar keinen Total hatte. Also mein Total davor war 448,5 aus der DM und keiner wusste so richtig, was er von mir zu erwarten hat. Und das war halt sehr, sehr angenehm, weil es mir auch keinen Druck gemacht hat. Genau, wir sind dann reingegangen in den Wettkampf mit 165 Kilo in der Beuge. Und ich muss ehrlich sagen, ich war relativ wenig aufgeregt und ich hatte richtig Bock auf den Tag. Und bei der WM hatte ich echt, ich glaube, Hendrik hat es im Livestream auch mehrfach gesagt, echt den Tag der Tage. Also es hätte, glaube ich, nicht besser laufen können. Ich bin da auch 9 von 9 gegangen und bin dann in meinem Trittversuch in der Beuge auf 177,5. Das waren 12,5 Kilo mehr als zur DM, ne? Also gültig 12,5 Kilo mehr als zur DM.
Ja.
Und damit dann auch der dritte Platz in der Beuge, mit dem ich echt nicht gerechnet hatte. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Tag davor in der Dusche gestanden und mir überlegt, so ja, in der Beuge wäre natürlich schon cool, wenn da irgendwie was dreimal rot aufgeladen werden würde und auch gebeugt werden könnten und dass dann das auch so klappen könnte, war schon echt nice.
Ja, das war schon crazy. Das Beugen war echt ein krasses Erlebnis.
Ihr seid jetzt bei der WM?
Wir sind bei der WM, ja. Bei der
EM war nicht so.
Bei der EM war es auch sehr gut. Also da hast du ja nur 2,5 Kilo weniger gebeugt.
Ja, bei der EM muss ich mir jetzt mal von vor 5 Minuten selbst widersprechen. Und zwar habe ich bei der EM mit 167,5 angefangen, bin dann auf 175 gesprungen, weil schon die 67,50 unfassbar schwer angefühlt haben. Und dann bei den 75 hatte ich das Gefühl, ich hätte da eine Minute lang gegrindet. Ich bin dann zurückgegangen zu meinem Betreuer und der meinte so, ja, das war ein richtig guter Versuch, wir gehen auf 77,5 und das wird gut, das machst du genauso nochmal, Tiefe war schön, alles perfekt. Und ja, mein Gefühl hat dem halt überhaupt nicht übereingestimmt. Und dann bin ich da rausgegangen und habe die halt sehr schnell gebeugt, die 177,5, schneller als jemals zuvor in meinem Leben, aber halt auch flacher als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich habe dann, ich glaube, 3 Tage später oder so, mir dann das erste Mal meine Beugevideos anschauen können.
Ja.
Und habe die 75 gesehen und habe dann auch zu Falk gesagt, ey, ich hätte das Video sehen müssen und dann hätte ich da auf die 77,5 auch gültig gebeugt, weil das Video halt mit meinem Gefühl überhaupt nicht übereingestimmt hat. Also es war wesentlich leichter als...
Sich ein Video danach angucken, finde ich eigentlich auch immer ganz hilfreich, wenn es geht, wenn man das schnell irgendwie so...
Also da war halt scheiß WLAN in dieser Halle, also man konnte auch nichts schicken oder so. Und ich glaube auch, dass ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass ich angepisst war, aber ich glaube, keiner wusste, wie angepisst ich schon bei dieser zweiten Beuge war. Und deswegen waren, glaube ich, alle so, ja, ach, das wird schon und die macht das schon. Und Falk war dann, glaube ich, auch kurz bei mir vor der dritten Beuge und hat halt so gemeint, ja, du machst das und war gut und hübli, bla, bla. Und ich dachte mir halt so, nee, gar nicht, du lügst mich hier gerade total an. Aber ja.
Das ist immer gut, wenn man jemanden hat, der sich halt auskennt und den Lifter kennt oder halt einen Coach, der einen wirklich schon lange, da kann man dem dann schon vertrauen.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ja, Bank war dann ein bisschen, auf der WM war Bank ziemlich geil eigentlich. Das lief richtig gut. Da sind auch 3 gültige Versuche reingekommen, also 97,5, 102,5 und 105. Da war dann nach den 102 eigentlich sogar die Frage im Raum, ob man vielleicht auf 107,5 springt, aber da war 105 auf jeden Fall der bessere Call. Auf der EM war es dann ein bisschen tricky, weil Isa im Zweitversuch irgendwie ans Rack gestoßen ist und dann die 102,5 nicht hochbewegen konnte. Deshalb die dann einfach wiederholt, gültig gekriegt und Silber auf der EM.
Ah ja, tatsächlich.
In der Bank geholt.
Aber auf der Bank waren irgendwie auch alle. Also irgendwie war die EM so ein bisschen verhext. Also ich hatte auch die Weltmeisterin war ja auch zur EM wieder da und die hatte irgendwie auch so ein bisschen verhexten Tag. Und ich habe dann immer mal mit ihrem Bundestrainer auch so ein bisschen rumgespaßt, weil irgendwie war das nicht so ganz unser Tag.
Ja. Und auf der WM gab es Bronze hinter Alba Böström und Joy Rindfleisch.
Stimmt.
Und Heben lief eigentlich relativ ähnlich ab. Nur, dass der Opener auf der EM ein bisschen höher war. Ansonsten, 177,5 war es zur WM, 182 zur EM, dann 192 im zweiten, glaube ich, bei beiden und dann 200 im dritten.
Zur WM haben wir
190
im zweiten gehoben. Und da ging es dann auch um die Platzierung. Also da war es echt noch ziemlich knapp dann. Oder nicht, es war notwendig, dass ich 200 hebe für den dritten. Und ja, da haben wir uns dann auch für die 200 entschieden. Und ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich auch zu den 200 rausgegangen und wusste, okay, ich kann die heute ziehen und ich habe Bock drauf. Und die haben sich auch wirklich gut bewegt. Diesmal war es halt eher so, weiß nicht, also irgendwie, bei der EM war einfach alles ein bisschen anders. So, also wie gesagt, es war ziemlich viel Wut in meinem Bauch. Ich war ziemlich angepisst von dem ganzen Wettkampftag. Und ich bin da einfach mit so einer Wut an diese Stange rangegangen und hab dann auch ein bisschen Technik verloren tatsächlich in dem Lift, aber hab dann trotzdem nochmal 200 gezogen, worüber ich eigentlich auch rückblickend ziemlich stolz bin, innerhalb von 6 Wochen 2-mal den PR zu ziehen. Das ist schon ganz in Ordnung. Ja.
Sehr solide Leistung auf jeden Fall. Ja.
Also wenn ich die Relativwertung hier nochmal so sehe, dann schwankt es mir auch. Da bin ich noch 100 Dots in. Also ja, das ist schon Wahnsinn relativ, was du da geleistet hast. Also.
Ja, das ist halt wirklich komplett crazy. Aber also jetzt haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet, so im Wesentlichen. Ich würde jetzt noch mal eine Frage in den Raum stellen zum Abschluss. Ganz speziell an dich, Isa, als Special Guest heute. Wenn du jetzt 3 Sachen nennen müsstest, die auf einem großen internationalen Wettkampf sind, ganz anders sind als auf regionalen Meisterschaften.
Wir machen 15 lieber.
20.
Also ich würde schon so die drei wichtigsten, wo du dir dachtest, okay, krass, okay. Da sind die aber sehr genau hier oder das ist ja, wieso achtet denn hier keiner drauf? Was hat dich denn da so vielleicht verwundert, beeindruckt? Was ist bei dir hängen geblieben? Erinnerungstechnisch jetzt.
Also ich glaube, der größte Unterschied, was ich auch schon gesagt habe, ist auf jeden Fall, dass man halt von einem Nationaltrainer betreut wird. Und dass man halt nicht seinen Partner, seine Partnerin, Freund, Coach, wen auch immer dabei hat. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ein zweiter riesengroßer Unterschied ist das Warm-up-Areal und auch dieser Bereich hinter der Plattform. Also es war sowohl bei der WM als auch bei der EM super krass, was da an einfach an Kombos rumsteht, an Top-Equipment. Du hast da der Livestream läuft da live, du hast die Rekorde da auf Fernsehern angezeigt, du hast die Listen angezeigt auf Fernsehern. Und du siehst dich einfach selbst auf diesem riesengroßen Bildschirm. Das ist total heftig. Also das macht einen auch irgendwie schon so ein bisschen stolz. Das ist auf jeden Fall anders. Genau, und was Drittes, was noch anders ist, ich glaube einfach, doch, ich weiß, was noch das Dritte, was anders ist. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber jetzt, kann ich doch 4 sagen?
Na los, kannst auch 4 sagen.
Okay, also die eine Sache, die Klos sind wesentlich näher an der Plattform als sonst. Wirklich, bei den verbandsfreien Wettkämpfen, wo ich bisher war, und auch bei der LM und bei der DM, ich musste immer kilometerweit bis zum Klo rennen. Dort sind die Klos auf jeden Fall relativ nah. Das heißt, man kann sogar zwischen den Versuchen mal schnell aufs Klo gehen. Das war aber eher so eine spaßige Sache. Aber ein großer Vorteil zur WM war, wir haben in diesem Hotel gewohnt, wo die Wettkampflocation unten drin war. Das heißt, man musste morgens wirklich nur mit dem Fahrstuhl nach unten fahren und war beim Wettkampf. Und das fand ich war schon ein riesengroßer Unterschied, zu wissen, okay, ich bin schon an dem Ort, ich habe alles hier, ich bin sozusagen eigentlich in meinem Areal. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Genau, vor allem, weil ich auch zur WM meinen Ausweis im Zimmer vergessen hatte und deswegen nochmal nach oben musste. Das wäre
jetzt Pascal gemacht.
Das wäre halt blöd, wenn man jetzt irgendwo anders wäre. Zur EM zum Beispiel mussten wir 40 Minuten mit dem Bus fahren. Hätte ich da meinen Ausweis vergessen, hätte ich ein bisschen die Arschkarte gehabt.
Das zieht sich so durch mit deinem Ausweis, ha?
Ja. Wir lassen das einfach so stehen.
Ich glaube, gestern auch schwierig.
Ja, zum Glück nicht. Also es war mal Thema, ja.
Wir haben ja schon echt viel abgearbeitet und ich glaube, da konnte jeder gut was mitnehmen und hoffen wir mal, dass wir dieser Folge wirklich diesmal viel euch mitgeben konnten, was ihr mitnehmen könnt. Ich habe hier noch so 4 Punkte, die vielleicht noch ganz interessant wären. Einmal, wenn ihr vorm Training seid und eure Rap-Sets macht am Ende, versucht wirklich jede Rap standardisiert zu machen, das heißt, macht den Walkout immer gleich, euer Setup, versucht euch dann Routinen zu arbeiten, die muss nicht super fancy sein mit 1000 Sprüngen und Schwingen, aber einfach, dass ihr das nicht immer anders macht, dass ihr es einfach im Wettkampf genauso machen wollt und versucht einfach, jede Rap zu machen, als wäre es ein Trittversuch im Training. Geht mental so ran, ob es jetzt 160 oder weiß ich nicht, 90 Kilo auf 8 Wiederholungen ist, versucht jede Rap zu überlegen, was ist jetzt, wenn das mein Max wäre und wie würde ich die ausführen. Weil wenn ihr jede Rap so behandelt, als wäre es ein Wettkampf, könnt ihr im Training jeden Versuch so behandeln, im Wettkampf jeden Versuch so behandeln, als wäre es einfach Training. Und das hilft, wenn ihr euch mental auch immer darauf vorstellt, okay, das wäre jetzt mein Wettkampfversuch.
Auch bei leichten Backoffs.
Genau. Ja. Dann, wenn ihr schwere Gewichte fahrt, hohe Intensitäten, vor allen Dingen so in den letzten Wochen, also falls ihr das macht, wie gesagt, wir haben es ja erwähnt, das muss, ist gar nicht so ein Muss. Für viele reicht es auch einfach, wenn man so ein paar schwere Sätze drin hat, in den Rest relativ normal. Aber das ist nochmal eine andere Belastung. Man wird dann eher manchmal so ein bisschen dämlich und groggy. Mhm. Und was ich da halt oft sehe, ist, dass dann Leute ohne irgendwelche Körperspannung, weil sie durch sind, so sich 3 Meter zur Seite lehnen und irgendwelche Platten hochheben. Oder was ich schon gesehen habe, so 3 Tage vorm Wettkampf, dass jemand sagt, okay, ich deadlifte jetzt doch da drüben und nimmt die komplette Deadlift-Stange und rennt damit durchs Gym. Die Verletzungsgefahr ist da wirklich höher und ich habe das schon oft gesehen. Ich habe auch da selber Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe mir beide Daumen unabhängig voneinander vor meinem Wettkampf in der Woche eingeklemmt und da mir fette Blasen da geholt, genau an den Deadlift-Fingern, weil man einfach ein bisschen unkonzentriert ist. Man lässt dann einfach die Spannung fallen, weil man durch ist. Also fahrt da ein bisschen Stress runter, passt auf euch auf. Normalerweise sage ich ja so, das Training muss ich ein bisschen an den Alltag anpassen. So in der letzten Woche guckt da ein bisschen, dass ihr euch aufs Training konzentrieren könnt. Dann, was ihr im Training schon mal machen könnt, ist euer Warm-up schon mal durchgehen, wie auf dem Wettkampf und mal ungefähr so timen, wie lange braucht ihr so für eure Mobility, falls ihr sowas macht oder euer Warm-up-Programm, dass ihr so wisst, okay, ich starte dann und dann, dann kann ich anfangen, so in den Warm-up-Bereich zu gehen, mich erstmal generell warm zu machen und dann kann ich anfangen, meine ersten Versuche. Und das Allerwichtigste, was man nie vergessen darf beim Wettkampf und was ihr euch immer wieder sagen könnt, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr denken sollt, habt auch Spaß. So, dafür ist der Wettkampf da, dafür macht ihr den Sport, dass ihr diesen Moment genießt und versucht auch, das dann nicht zu vergessen. Und wenn ihr dann auch im Wettkampf drin seid, euch zu sagen, ey komm, ich genieße das jetzt und habe auch Spaß. Und das hilft dann auch meistens der Performance.
Wunderschöne, wunderschöne Schlussworte von unserem Host, Co-Host Max Rabe.
Co-Horst.
Ich würde sagen, an der Stelle machen wir den Sack zu und verweisen auf nächste Woche, wo wir beide uns auf jeden Fall wieder treffen. Mal gucken, ob wir uns schon wieder einen Gast, eine Gästin dazu holen. Mal schauen. Können wir euch jetzt noch nicht sagen. Es war auch eine recht spontane Aktion. Aber ist auf jeden Fall geplant, immer mal wieder noch ein paar externe ExpertInnen hier in den Podcast zu holen und da eine fundierte Meinung zu verschiedenen Sachen einzuholen. Auf jeden Fall bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören.
Wir bedanken uns bei unserer heutigen Expertin.
Wir bedanken uns bei unserer heutigen Expertin Isabel Heberer.
Und abschließend bleibt es sagen, wir haben beide Coaching-Plätze noch verfügbar. Meldet euch gerne und wir freuen euch, wenn ihr Folge 5 Sterne gebt. Folgt und auf jeden Fall, ihr kennt bestimmt Leute, die jetzt zur DM starten, zur Junioren-DM. andere Leute, die ihren ersten Wettkämpfe planen. Also schickt ihnen gerne diese Folge und empfehlt uns gerne weiter.
So sieht's aus. Dann bis nächste Woche.